An dieser Stelle von mir auch einen gesegneten Sabbat euch allen. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Und das hat in erster Linie mit euch zu tun. Es ist auch sehr schön, einige Personen zu sehen, einige Gesichter zu sehen, die ich jetzt schon, ja, mit der ich schon eine Weile nicht mehr persönlichen Kontakt haben konnte. Auch einige Gäste sind bei uns. Auch ihr seid ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl und ich hoffe, unsere Gemeinde hat euch herzlich begrüßt auch. Schön, dass ihr alle da seid. Aber vor allem bin ich natürlich auch froh darüber, dass wir hier gemeinsam an diesem Sabbattag versammelt sein dürfen und dieses Geschenk von Gott erleben wieder. Gott ist gut. Und Gott ist genial. Er hat so viele Fähigkeiten und so viele großartige Eigenschaften. Und heute staune ich ganz besonders über seine Genialität als Pädagoge. Gott ist ein guter Lehrer. Er veranschaulicht Dinge an Beispielen. Die ganze Bibel ist voll davon. Ständig begegnen uns Geschichten von Personen oder Erfahrungen von ganzen Völkern, in denen die Ereignisse uns etwas lehren dürfen. Es wird darin vorausgeschattet, wie die Erlösung geschieht. Im Himmel und auch auf Erden. Es wird die Rolle von Jesus deutlich. Unsere Erfahrung als Nachfolger wird uns nahegebracht. Und wir können sogar einiges über die zukünftige Welt in diesen kleinen Geschichten und Ereignissen herausfinden. Einige Beispiele. Wir haben die Stiftshütte, dieses Zelt, in dem jeder einzelne Gegenstand uns etwas darüber zeigt, wie die Erlösung geschieht. Wo dieses Gebilde auf der Erde ein Abbild von etwas Himmlischem ist. Wir haben im Heiligtum die ganzen Opferrituale und all diese Feste, die über das Jahr hinweg durchgeführt werden. Und die Opfer zeigen uns, was Jesus tun würde. Die Feste zeigen uns die Ereignisse, die im Laufe der Menschheitsgeschichte notwendig sind, damit wir am Ende erlöst sind und das Böse überwunden. Dann haben wir die Erfahrung des Volkes Israel, die ein Sinnbild ist auf mehreren Ebenen gerade. Wir haben einerseits das Ereignis, das historische zur damaligen Zeit. Dann haben wir eine Erfüllung von dem, was hier passiert, im Leben von Jesus. Und schließlich sogar in der Zeit am Ende, in unserem Leben. Das Volk Israel, das in dieser Sklaverei in Ägypten leben muss, wird für uns zum Bild unserer Sklaverei, die wir unter der Sünde und unter der Herrschaft Satans stehen. Und auch Jesus selbst musste nach Ägypten. Wir haben die Befreiung des Volkes von Israel, als sie herausgeführt wurden durch diese wunderbaren Zeichen, als Bild auch dafür, dass Gott uns befreien möchte, uns frei machen möchte von dieser Herrschaft Satans. Das Volk, das durch das Tote Meer hindurchzieht, als Bild für unsere Taufe. Die Entscheidung für Jesus Christus und auch Jesus selbst, der uns zum Vorbild wurde in seiner Taufe. So viele Verbindungen, die hier dastehen. Wir haben die Wüstenwanderung, eine Zeit, wo das Volk von dieser Trockenheit umgeben ist. Und doch werden sie versorgt mit Wasser und Brot durch Gott. Und das ist etwas, was auch uns geschieht. Als gläubige Menschen, die wir von Jesus befreit sind, wir müssen auch manchmal durch die Wüste. Dieses ganze Leben hier auf der Erde mag uns so vorkommen. eine einzige Wüstenwanderung. Aber Gott ist doch da, der uns vor Gefahren beschützt, der uns versorgt mit allem, was wir brauchen und der uns sicher ans Ziel bringt. Denn das Ziel ist ja dieses gelobte Land. Für uns ein Leben in Ewigkeit bei Gott und eine neue Erde mit dem himmlischen Jerusalem im Zentrum. Das als einige Beispiele, wie wir diese, man spricht von Typos und Antitypos, wie sich etwas vorauszeichnet und dann erfüllt es sich und so verstehen wir, was Gott mit uns vorhat. Ich könnte noch viele weitere Beispiele nennen. Die Liste geht hier endlos weiter. Aber vielleicht nur ein letztes Beispiel, denn ich werde es an späterer Stelle noch einmal erwähnen. Wir haben hier im Buch Hesekiel und im Buch Jesaja diese beiden Abschnitte, die wahrscheinlich vielen von euch gut bekannt sind. Und da ist die Rede vom König von Tyrus und an der anderen Stelle der König von Babel. Aber wenn man genauer liest, dann merkt man schnell, hier geht es nicht nur um einen irdischen Machthaber. Hier steht dahinter eine himmlische Macht, könnte man sagen. Ein spirituelles Wesen, Satan selbst, der Urheber des Bösen. Eine Person, und auf die möchte ich heute etwas genauer eingehen, auf sein Leben und darauf, was es für uns bedeutet, ist der König David. Und mir scheint, in David hat sich Jesus auf eine ganz besondere Art und Weise offenbart. Wir sehen im Leben von David an ganz vielen Stellen das Leben von Jesus vorausgeschattet. Wir können in den Psalmen, in diesen Liedern, die David geschrieben hat, so vieles erkennen, was prophetisch auf Jesus herauf hindeutet. Bis hin zu seinem Tod am Kreuz. Wir haben einen Menschen, der auf Gott hinweist, der zum Menschen wird. Und Jesus selbst wird ja dann auch an ganz vielen Stellen der Sohn Davids genannt. Und das mit Recht. Wir erfahren in der Bibel, dass unsere Welt ein Schauspiel ist. Das, was hier geschieht, ist für andere Welten, für die Engel, für himmlische Wesen ein Beispiel, an dem auch sie etwas lernen. Aber die ganze Heilige Schrift ist auch für uns Anschauungsunterricht. Und heute möchte ich, wie gesagt, einige Passagen aus dem Leben vom König David betrachten und im Besonderen sein Verhältnis zu Saul. Saul, seinem Widersacher. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Sache vielleicht schon einmal aus diesem Blickwinkel betrachtet habt. Mir ist das vor kurzem als neuer Gedanke gekommen. Mir scheint, dass in dieser Geschichte, in diesem Konflikt zwischen David und Saul, im Grunde eigentlich der Konflikt zwischen Jesus und Satan dargestellt wird. Er blickt auf Ereignisse zurück in der Vergangenheit dieser beiden Opponenten und schattet auch einiges voraus. Und ich glaube, dass diese Geschichte vielleicht mehr mit uns zu tun hat, als auf den ersten Blick wir vermuten würden. Ich denke, dass die Geschichte einigermaßen bekannt ist. Saul wird, nachdem das Volk Israel sich einen König wünscht, zum König gesalbt, aber er erweist sich nicht als gut. Er sündigt und er wird von Gott verworfen und an seine Stelle tritt David. Ein ganz anderer Mann mit einem ganz anderen Herzen. Und dann entsteht eine tiefe Eifersucht von Saul auf David und Saul versucht vermehrt an vielen Stellen David umzubringen. Aber David wehrt sich dagegen nicht. Er hat mehrmals die Gelegenheit, Saul zu töten, sich zu rächen, aber er tut es nicht. Und am Ende geht das Schicksal von König Saul durch seine eigene Hand zu Ende. Und David musste gar nicht eingreifen. David überlässt die Sache Gott. Und allein wenn ich jetzt schon das so ganz kurz zusammenfasse, merken wir vielleicht schon, das ist ganz ähnlich wie die Geschichte von Jesus. Die Charakterzüge sind ähnlich, das Verhalten ist ein ähnliches. Aber gehen wir hier so Stück für Stück einmal durch. Am Anfang steht, wie gesagt, diese Entscheidung des Volkes Israel. Einen König an ihrer Spitze haben zu wollen. Und es wird deutlich in den Worten, die Gott zu Samuel, dem Propheten, spricht, dass sie damit eigentlich jemanden an ihrer Stelle statt Gott haben wollen. Da heißt es in 1. Samuel 8, Vers 7, der Herr, Gott, aber sprach zu Samuel, gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Das Volk verwirft Gott und sucht sich stattdessen einen anderen König. Und gerade so ist es uns als Menschheit ergangen. Als Adam und Eva sich gegen das Vertrauen zu Gott entschieden haben und dafür der Schlange zu gehorchen, haben sie sich einen anderen König gewählt. Wie wir das beispielsweise in 2. Korinther Kapitel 4 in den Versen 3 bis 4 erfahren. Dort wird folgendermaßen ausgedrückt. Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Die Menschheit hat sich Satan als Gott dieser Welt, als Fürst über diese Welt erwählt, anstelle Gottes. Das ist die Situation, vor der wir hier stehen. Der nächste Moment im Leben von Saul besteht darin, dass er ausgewählt wird. Und zwar wird er ausgewählt unter anderem dafür, weil er so groß und so schön ist. Es heißt hier von ihm, Saul war ein junger, schöner Mann. Und es war niemand unter den Israeliten so schön wie er. Eines Hauptes länger als alles Volk. Er war also äußerlich wunderbar anzusehen. Das hat sich das Volk als König vorgestellt. So jemanden wollten sie an ihrer Spitze. Interessant. Die Beschreibung, die wir in Hesekiel Kapitel 28 von Satan bekommen, hat ganz ähnliche Merkmale. Ihr könnt das gerne, wenn ihr wollt, auch mit mir aufschlagen. Ich lese hier einige Verse. Hesekiel 28, die Verse 12 bis 16. Und ich werde auch das eine oder andere Mal noch darauf zurückkommen. Hesekiel 28 in den Versen 12 bis 16 wird folgende Beschreibung von diesem Fürsten gegeben. Du Menschenkind, stimm ein Klaglied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm. So spricht Gott der Herr. Du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit und über die Maßen schön. In Eden warst du, im Garten Gottes, geschmückt mit Edelsteinen jeder Art, mit Sarda, Topaz, Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Malachit, Smaragd. Von Gold war die Arbeit deiner Ohrringe und des Perlenschmuckes, den du trugst. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereit. Du warst ein glänzender, schirmender Cherub und auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du und wandeltest inmitten der feurigen Steine. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Durch deinen großen Handel wurdest du voll Frevels und hast dich versündigt. Da verstieß ich dich vom Berge Gottes und tilgte dich, du schirmender Cherub, hinweg aus der Mitte der feurigen Steine. Hier wieder ein gutes Beispiel für diesen Typus und den Antitypus. Der König von Tyrus, der beschrieben wird in Worten, die auf keinen Menschen zutreffen können. Und mehrere Elemente, die hier wichtig sind. Dieser Satan, dieser schirmende Engel, er war wundervoll und wunderschön. Er war inmitten der anderen Engelwesen Gottes, inmitten der himmlischen Fürsten. Er war geschaffen ohne Makel und ohne Tadel. Aber irgendwann kam es zu diesem Augenblick, als etwas Böses an ihm gefunden wurde. Als er sich durch seine eigenen Handlungen versündigte. Und als Konsequenz daraus wurde er verstoßen. Alle diese Schritte in etwas abgewandelter Form können wir auch im Leben von König Saul erkennen. Saul ist wunderschön. Er ist größer als alle anderen. Er wird verehrt vom Volk für seine Schönheit. Er hat eine ausgezeichnete Position. Aber er überhebt sich. Er ergreift in einer Situation eine Macht, die ihm niemand zugestanden hat. Er bringt ein Opfer dar, das nicht in seinem Recht gewesen wäre. Und später noch in einer zweiten Situation begeht er eine offene Sünde. Er übertritt das Gebot Gottes, indem er sich an gebannten Dingen vergreift. Hier kommt Gier schon zum Ausdruck. Er nimmt Dinge für sich und für das Volk von dem, was Gott gesagt hat, er darf es nicht berühren. Er überhebt sich, er versündigt sich und als Folge davon wird er verworfen. Er verliert also seine Position. Und eine interessante Aussage wird in diesem Zusammenhang gemacht, dass bis zum Ende seines Lebens er den Propheten Samuel nicht mehr gesehen hat. Er konnte Samuel nicht mehr vors Gesicht treten. Ein starkes Bild dafür, dass dieser Stellvertreter, dieser Prophet Gottes im Prinzip sich von ihm zurückgezogen hat. So wie Satan auch durch sein Handeln den Zugang zu Gott und am Ende auch den Zugang vor dem Thron Gottes verlor. An der Stelle von Saul wird nun David gesalbt. Und David ist ganz anders. David ist der kleinste von 8 Söhnen Isais. Und als dieser Prophet Samuel zu Isai geht und den Erstgeborenen sieht, den Eliab, da denkt er sich, das ist der Gesalbte Gottes. Aber der Herr spricht zu ihm und sagt, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht das Herz an. Und offensichtlich war David zwar äußerlich nicht besonders beeindruckend, aber sein Herz war richtig und gut. Und das Herz hat Gott gesehen und ihn deswegen erwählt. Und wiederum finden wir eine ganz ähnliche Beschreibung über Jesus. Hier im Jesaja, im Propheten Jesaja, der viele Jahre vor der Geburt von Jesus prophetisch über ihn geschrieben hat und auch an vielen Stellen im Neuen Testament zitiert wird. Ich lese in Jesaja Kapitel 53, die Verse 2 bis 4. Da heißt es über diesen vorausgesehenen Heiland: Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwertetste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Jesus war nicht wunderbar und wunderschön als Mensch hier auf der Erde. Aber wenn man ihm einmal mit einem offenen Herzen begegnet ist, dann wurde man durch seine Liebe, durch sein Herz berührt. Er war der schönste Mensch, der jemals gelebt hat, im Blick auf sein Herz. Und das kann auch für uns eine ermutigende Botschaft sein, dass egal wie toll oder groß oder beeindruckend wir sind oder wie wenig davon, wie erfolgreich oder erfolglos wir sind, Wie wenig wir auch nach den Maßstäben dieser Welt etwas gelten. Gott sieht dein Herz und er liebt dich. Er kennt dich. Und es ist ihm völlig egal, ob du erfolgreich oder erfolglos bist, ob du arbeitslos bist oder irgendein Firmenchef. Das zählt überhaupt nicht für ihn. Er, Gott, sieht dein Herz. Das ist alles, was zählt. David trifft dann auf Saul, sie begegnen sich. Und am Anfang ist die Beziehung noch ganz okay. Der David hilft Saul sogar, indem er für ihn Harfe spielt. Saul war offensichtlich geplagt von Zuständen, vielleicht sogar von Dämonen. Und die Musik von David hat ihm geholfen. Musiktherapie. Aber dann kommt es zu einem entscheidenden Ereignis, dass da die Philister gegen das Volk Israel aufziehen. Und da kommt dieser Goliath, dieser Riese, wieder ein großartiger, wunderbarer Kämpfer. Und der lästert Gott. Und zwar tut er das interessanterweise 40 Tage lang. 40 Tage lang, dass dieser Goliath das Volk versucht und Gott lästert. Und dann kommt David, dieser kleine, unscheinbare Mann, die Geschichte ist in jeder Kinderbibel zu lesen, und sagt Folgendes zu dem Philister. Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israel, den du verhöhnt hast. Der Philister hat Schwert, Lanze und Spieß, Symbole für seine irdische Macht. Das sind irdische Machtinstrumente, Waffen. Aber David sagt, ich brauche im Grunde überhaupt nichts außer Gott gegen dich. Das Wort Gottes ist im Grunde die stärkste Waffe. Und diese 40 Tage, wenn uns die Zahl in der Bibel begegnet, dann ist das nie ein Zufall. 40 Jahre Wüstenwanderung, 40 Tage hier, die das Volk verhöhnt wird und Gott gelästert, und 40 Tage, die Jesus in der Wüste verbringt. 40 Tage, in denen er wo er vom Teufel versucht wird, wo der Teufel ihm irdische Machtinstrumente vorlegt und ihm sagt, wähle dir Macht, Einfluss, Reichtum auf dem einfachen Weg. Aber Jesus antwortet Folgendes, hier beispielhaft im ersten von den Versuchungen, wo es heißt, Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Er, Jesus, aber sprach und antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Jesus war in dieser Situation völlig unabhängig von diesen irdischen Gegenständen, von dieser irdischen Macht, vom Materiellen. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann werden auch wir unabhängig von materiellen Gütern. Das ist unter anderem heute auch in der Sabbatschule besprochen worden. Was für eine Freiheit, wenn wir uns nicht an materiellen Dingen unsere Sicherheit festmachen müssen. Jesus macht uns frei und unabhängig. Wir sind gegründet in ihm und in seinem Wort. Aber das Problem, das wir im Leben von David dann beobachten können, ist, dass dieser Saul auf ihn eifersüchtig wird. Sein Kampf gegen Goliath wird ihm viel Ruhm eingebracht haben. Aber es geht weiter und wir lesen das in 1. Samuel 18. Da wird berichtet, dass David von da an in den Kampf zieht und alles gut ausrichtet. Er verfehlt sich nicht, im Gegensatz zu Saul. David tut hier alles richtig in dieser Situation. Er macht, was Saul ihm sagt, er richtet alles gut aus. David wird gesetzt über das Kriegsvolk von Saul und dann heißt es aber, es begibt begab sich, als David vom Sieg über die Philister zurückkam, dass die Frauen, oje, jetzt wird's heikel für Saul, dass die Frauen aus allen Städten Israels herausgingen mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegen und da jauchzten mit Pauken und mit Zimbeln. Und ich kann mir das gut vorstellen hier. Saul kommt mit David da irgendwo im Hintergrund aus dem Kampf zurück und da kommen alle Frauen aus der Stadt und stolz geschwellte Brust, jetzt bekommt er Ehre, oder? Aber was passiert? Und die Frauen sangen im Reigen und sprachen, Saul hat 1000 erschlagen, aber David 10.000. Autsch. Das schmerzt den Selbstwert. Da geht's wahrscheinlich dem einen oder anderen Mann so, dass er das gut nachvollziehen kann. Mir geht's jedenfalls so. Und dann heißt es, dass Saul sehr ergrimmt, dass ihm dieses Wort missfiel und er sprach, sie haben David 10.000 gegeben und mir nur 1.000. Ihm wird noch das Königtum zufallen. Und Saul sah David scheel an von dem Tage an und hinfort. Saul wurde eifersüchtig auf David, weil David mehr Anerkennung bekam und zwar, weil er einfach ein besserer Mensch und ein besserer Mann war. Er hat sich nicht versündigt. Er hat seine Aufgabe gut wahrgenommen und ich glaube, der einzige Grund, warum David hier so viele Menschen, also so viel Erfolg auch im Krieg hatte, war einfach, dass er sich auf Gott verlassen hat. Es war ja nicht seine Leistung, aber er hat sich auf Gott verlassen und Saul nicht und das hat Eifersucht geweckt. Was ist mit Jesus? Welche Reaktion hat Jesus erlebt durch die Mächtigen? Durch die Führer des Volkes, durch jene, die materiell sehr gut gesegnet waren. Was ist vielleicht die stärkste Emotion, die Satan seinem Widersacher Jesus gegenüber empfindet? Ich glaube, es ist genau das, was wir hier lesen. Es ist diese Eifersucht. Satan ist eifersüchtig auf Jesus, auf seine Macht, auf seine Position und auch auf seine Anerkennung, die er besitzt. Und das lesen wir zum Beispiel im Markus Evangelium, Kapitel 15, Verse 9 und 10, wo Pilatus das beobachtet. Da heißt es, Pilatus antwortete hier dem Hohen Rat, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Er spricht hier zur ganzen Volksmenge, aber er hat die Führer des Volkes im Blick. Denn, er heißt, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er erkannte, dass ihn die hohen Priester aus Neid überantwortet hatten. Also auch hier war das größte Problem die Eifersucht. Ich werde durch die nächsten Schritte im Leben von David und Saul ein bisschen schneller durchgehen. Ich denke, wir haben das Grundprinzip verstanden, diese Parallelen, die sich hier offenbaren. Wir haben mehrere Situationen, in denen Saul versucht, David zu töten. Er nimmt seinen Spieß, David spielt auf seiner Harfe und Saul versucht, ihn mit dem Spieß an die Wand zu spießen und damit zu töten. Es gibt viele andere Situationen, in denen Saul dem David versucht, das Leben zu nehmen. Aber David kann immer und immer wieder entkommen. Und es ist interessant, wie das hier beschrieben wird. Das ist in 1. Samuel 18 ab Vers 10. Da heißt es, am anderen Tag kam der böse Geist von Gott über Saul und er geriet in Raserei in seinem Hause. David aber spielte auf den Saiten mit seiner Hand, wie er täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Spieß in der Hand und zückte den Spieß und dachte, ich will David an die Wand spießen. David aber wich ihm zweimal aus. Und Saul fürchtete sich vor David. Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm, aber von Saul war er gewichen. Da entfernte ihn Saul aus seiner Nähe und setzte ihn zum Obersten über 1000 Mann. Und David zog aus und ein vor dem Kriegsvolk und richtete all sein Tun recht aus. Und der Herr war mit ihm. Als nun Saul sah, dass David alles so gut gelang, graute es ihm vor David. Aber ganz Israel und Juda hatte David lieb, denn er zog aus und ein vor ihnen her. Wir haben genau die gleiche Situation im Leben von Jesus. dieser Eifersucht der Führer auf Jesus? Wir haben mehrere Situationen, in denen beispielsweise als Jesus eine Predigt hält und dort etwas ausdrückt, was dem Volk nicht gefallen hat, versuchen sie ihn aus der Stadt zu stoßen, sie versuchen ihn einen Abhang hinabzuwerfen, um ihn umzubringen. Aber auch hier heißt es, er entwich einfach. Er konnte einfach durch ihre Mitte hindurch fliehen, weil Gott mit ihm war. Das Volk liebte Jesus, das einfache Volk, das arme Volk, die nicht angesehen waren. So wie hier David. Und als David dann schließlich endgültig beschließt, vor Saul zu flüchten, in die Wüste zu gehen, sich dort irgendwo in einer Höhle zu verstecken, das ist ganz interessant. Auch eine interessante Parallele eigentlich zu Jesus. Wen scharrt David da um sich? All die Ausgestoßenen. All die, die ihr Leben im Grunde eigentlich verspielt hatten. Ausgegrenzte, Ausgestoßene, Leute am Rande der Gesellschaft, Verfolgte, vielleicht sogar Verbrecher, werden zu den Nachfolgern von David. Jesus hat sich nicht die mächtigen Männer und Frauen dieser Welt gesucht. Er hat uns ausgesucht. Er hat seine Jünger ausgesucht. Ganz normale Menschen oder sogar mehr noch, solche, die am Rand stehen, solche, die ausgegrenzt sind, solche, die vielleicht von allen verlacht werden, hat Jesus genommen. Die Prostituierten, die Zöllner, die mit denen keiner was zu tun haben wollte, hat er sich Zeit genommen und sie zu sich geholt. Und interessant, David findet Zuflucht bei den Heiden, bei den Philistern und bei anderen Völkern. So wie Jesus schließlich auch sein Evangelium in die ganze Welt zu allen Völkern gebracht hat. Er hatte keine Berührungsängste. Und schließlich, und damit möchte ich auch mich so langsam dem Ende nähern, schließlich kommt es zu einer Situation zweimal, wo David die Möglichkeit hat, Saul alles heimzuzahlen. Das erste Mal, als er da mit seinen Männern in einer Höhle sich versteckt hat und Saul kommt vorbei, Saul verrichtet sein Geschäft in der Höhle und David schleicht sich von hinten an ihn heran, hätte ihn töten können in dem Augenblick, aber er tut es nicht. Er schneidet ihm nur diesen Zipfel ab, wahrscheinlich als ein Symbol, um deutlich zu machen, dass Saul von Gott abgeschnitten ist. Er verschont sein Leben. Und in einer anderen Situation, als das ganze Heer von Saul versammelt ist und Saul mitten in der Mitte dieses riesigen Heerlagers liegt, da schleicht David persönlich mit einem Mann an seiner Seite, Abishai, in die Mitte vom Lager an all den schleichenden Männern vorbei und dann nimmt Abishai diesen Speer. Das wäre doch passend gewesen, dass Saul mit dem Speer erstochen wird, mit dem er versucht hat, David zu töten, oder? Wäre nicht jetzt der perfekte Augenblick gewesen, um sich zu rächen? Um es ihm heimzuzahlen? Aber David sagt Folgendes. Tu ihm nichts zuleide, denn wer könnte die Hand an den Gesalbten des Herrn legen und ungestraft bleiben? Weiter sprach David, so wahr der Herr lebt, der Herr wird ihn schlagen, wenn seine Zeit kommt, dass er sterbe, oder er wird in den Krieg ziehen und umkommen. Jesus hat das gelehrt, was der Apostel Paulus im Römerbrief uns zuspricht. Römer 12, Vers 19 und 19 bis 21. Das hat Jesus verkörpert, wo Paulus sagt, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Und jetzt, und das ist vielleicht die wichtigste Aussage hier, ich glaube deswegen, weil sie das ausdrückt, was Jesus getan hat. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. David hat Saul mit Gutem überwunden, indem er nicht Hand an ihn gelegt hat, indem er ihn verschont hat, indem er ihm mehrmals Versöhnung angeboten hat, indem er es Gott überlassen hat, zur rechten Zeit das Schicksal von Saul zu einem Ende zu bringen. Saul hat diese Angebote nicht angenommen. Zumindest nicht wirklich im Herzen. Oberflächlich entschuldigt er sich an einer Stelle, aber er hat offensichtlich nichts geändert. Kurze Zeit später verfolgt er David schon weiter. Saul lässt sich mit den Dämonen ein. Er geht zur Geisterbeschwörerin. Es wird immer schlimmer mit ihm. Sein Ende, sein Leben ist wie eine Abwärtsspirale. Und zum Schluss passiert tatsächlich das, was David auch vorausgesehen hat. Am Ende stirbt Saul tragischerweise mit seinem Sohn Jonathan gemeinsam in einem Kampf gegen die Philister. Und es sind noch nicht einmal die Philister, die Saul umbringen, sondern es ist Sauls eigene Waffe, mit der er sein Leben beendet. Er stürzt sich in sein eigenes Schwert, er kommt mit seiner eigenen Waffe um, mit dem Werkzeug seiner Gewalt. Am Ende bringt ihn das um, was er versucht hat, gegen David zu verwenden. Und ich glaube, dass hier eine wirklich wichtige Botschaft enthalten ist, weil ich glaube, dass sie ein Stück weit auch das beschreibt, was das Ende von diesem Widersacher Satan sein wird. Das Ende von allem Bösen im Universum. In Hesekiel 28, am Ende von diesem Abschnitt, den wir vorher auch gelesen haben, das ist hier der Vers 18, Hesekiel 28, Vers 18, da wird folgende interessante Aussage gemacht. Hesekiel 28, Vers 18. Dort lesen wir. Weil du mit deiner großen Missetat durch unrechten Handel dein Heiligtum entweiht hast, darum habe ich ein Feuer aus dir herausbrechen lassen, das dich verzehrte und zu Asche gemacht hat auf der Erde, vor aller Augen. Okay, über dieses Bild, das sollten wir uns vor Augen führen. Was wird hier gesagt? Hier ist ein Feuer, das Gott aus dem Inneren Satans hervorbrechen lässt. Das Feuer kommt also eigentlich aus Satan heraus. Es hat seinen Ursprung im Bösen selbst. Und wenn wir dann in 2. Thessalonicher 2 in den Versen 7 bis 9 Folgendes lesen, dann scheint mir das auch noch die Sache in gewisser Weise zu einem Ende zu bringen. 2. Thessalonicher 2, die Verse 7 bis 9, dort steht, es regt sich das Geheimnis der Bosheit. Nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Und dann wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus mit dem Hauch seines Mundes wegschaffen und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten und mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Mit dem Hauch aus dem Munde Jesu wird dem Bösen ein Ende gemacht. Ich möchte euch an dieser Stelle ein Bild mitgeben. Vielleicht könnt ihr euch das merken. Ich glaube, es ist keine schlechte Beschreibung von dem, was hier gesagt wird. Die Zerstörung, die Vernichtung, das Schicksal von Satan und von allem Bösen beginnt in ihm selbst. Dieses Feuer hat seinen Ursprung im Bösen selbst. Und wenn Jesus kommt, dann wird er mit dem Hauch seines Mundes dieses Feuer wie anfachen. Wie wenn man ein Lagerfeuer versucht zum Brennen zu bringen. Es glüht schon, aber wenn man herkommt und Sauerstoff hinzuführt, dann verglüht die ganze Sache in einem heißen Brand, bis sie endgültig vernichtet wird. Und ich glaube, ein wenig so können wir uns das vorstellen mit Gott und mit der Erscheinung von Jesus. Jesus, der diesen Funken des Feuers, dieses Böse, diese Glut anfacht und so das Böse und Satan von innen heraus für ewig vernichtet wird. Das Bild, das die Bibel dafür gebraucht, ist dieser Feuersee, in dem das Böse ein für alle Mal vernichtet wird. Wie wird das sein für Gott, wenn sein Feind, wenn unser Feind endlich zerstört ist? Wenn es endlich nichts Böses mehr gibt auf der Welt, wie wird das sein für Gott? Wird er sich freuen? Wird er jubeln? Wird er sagen, so, jetzt, endlich, jetzt wissen es alle? Was tut David, als Saul stirbt? Wie reagiert David, als Saul stirbt und Jonathan? Er weint. Er weint über den, der ihn sein Leben lang verfolgt hat. Er weint über den Tod von dem, der ihn selbst umbringen wollte. Was ist das für ein Gott, der weint über den Tod seines größten Feindes? Ein Gott, der weint über den, der ihn selbst umgebracht hat. Was ist das für ein Gott? So ist Jesus. Und so begegnet er uns auch in der Geschichte von König David. Und am Ende, nachdem diese Trauer überwunden ist, wird David zum rechtmäßigen König und Herrscher über Juda und Israel ernannt. Und er ist ein guter König. Und über die Herrschaft von Jesus am Ende wird in Epheser Kapitel 1 in den Versen 18 bis 23 Folgendes gesagt. Und damit schließe ich ab. Epheser 1, Verse 18 bis 23. Und das ist auch mein Wunsch an euch, die hier vom Apostel Paulus ausgedrückt wird. Epheser 1, 18 bis 23. Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Und durch sie, durch diese Kraft Gottes, hat er Jesus von den Toten auferweckt und er hat ihn eingesetzt zur Rechten im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht und Herrschaft und über alles, was einen Namen hat. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und er hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Dieser Gott, dieser Jesus, ist unser Herr. Und er kommt und wird uns in dieses Reich zu sich nehmen, in dem seine Herrschaft für alle Zeiten, für alle Ewigkeit aufrecht bleibt. Amen.